redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, bei der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Weine trinken und darüber und über andere Dinge miteinander reden, den sogenannten Weinflaschen mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Guten Abend. Ich bin total, ich komme gerade wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe irgendwie völlig vom Schirm verloren gehabt, dass wir heute Abend verabredet sind.
Immerhin hast du die Flaschen kalt, hoffentlich.
Natürlich nicht. Das mache ich aber extra, damit ich das besser, den Geschmack besser rausbringe.
Also nicht mal ein bisschen kalt?
Nee, nein, nicht mal ein bisschen kalt. Also ich habe die auch gestern erst gekriegt.
Ah, okay. Oh.
Jo.
Ja, okay. Das ist knapp. Okay.
Das ist sehr knapp.
Ja. Ich hatte die schon ein paar Tage früher bekommen.
Ah ja. Nee, die sind vorgestern, glaube ich, irgendwie bei meiner Nachbarin abgegeben worden. Okay.
Immerhin. Ja. Die sind nämlich eigentlich immer sehr schnell.
Ja, also...
War naturells.
Ja. Naja, jetzt ist er warm. Das ist aber ganz gut, weil ich habe ja eh immer so Probleme mit dem Geschmack und dem Geruchssinn. Von daher kriege ich dann mehr mit. Und das ist ja dann auch mal ganz interessant, auch so einen Wein mal auf Zimmertemperatur zu trinken. Gerade ein Rosé.
Ja, das ist wahrscheinlich schon bei allen dreien interessant.
Also okay.
Das sind ja diese südfranzösischen Weine, die kann man auch durchaus, also diese Frucht, die kann man auch durchaus ein bisschen, also auch bei den Weißweinen ein bisschen wärmer trinken. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, finde ich. Das macht eigentlich nichts aus.
Oh, okay, also Glück im Unglück sozusagen.
Ja.
Ich habe überhaupt kein kulinarisches Erlebnis, von dem ich erzählen kann. Sonst war ja immer irgendwas, ne?
Ja, letztes Mal warst du ja richtig begeistert.
Ja, genau.
Vom So-Sein.
Genau,
aber irgendwie... Ja, muss ja auch nicht, ne?
Ja, nee. Ich hab den besten vegetarischen Burger meines Lebens gegessen. Das ist ja auch schon mal was.
Stimmt, das hast du vorhin noch irgendwo
auf Facebook verpostet. Geschrieben. Ja. Und das ist ja, ich finde überhaupt, also vegetarische Burger, das ist halt doppelt schwer. Also ein guter Burger ist schon nicht leicht.
Ja.
Aber dann vegetarisch ist halt nochmal irgendwie, weil diese ganzen komischen Tofu-Soja-Patties, die da teilweise draufschmeißen, das ist halt alles irgendwie so völlig überwürztes, nach Plastik schmeckendes Zeug. Und der war richtig super, weil ich war auf dem Rammstein-Konzert. Völliger Wahnsinn. Ich finde jetzt Rammstein gut. Also ich habe jetzt.
Aber du hast dich schon vorher darauf gefreut.
Ich auf den Burger oder das Konzert?
Nee, das Konzert.
Auf das Konzert, aber ich habe mich darauf gefreut wegen der Show.
Okay.
Also ich habe immer gesagt, es gibt so Bands, die muss man live sehen, selbst wenn man mit der Musik nichts anzufangen weiß. Mhm. Und Rammstein ist eine Band, bei der ich mit der Musik nichts anzufangen weiß, beziehungsweise wusste.
Dachtest
aber
du?
Die Show halt geil fand. Und als wir jetzt in der Waldbühne waren und Rammstein geguckt haben, ist bei mir irgendein Knoten geplatzt und jetzt habe ich das kapiert. Und jetzt finde ich halt Rammstein geil. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Also ein sehr interessanter Effekt. Ich kann das noch nicht mal richtig in Worte fassen, leider, aber es ist... sehr interessant. Da stand halt so ein Burgerwagen. Und dachte noch so, boah, wir haben so einen Hunger, scheiße. Ah, hey, Burger, super Idee. Und Kada sagte noch, naja gut, esse ich halt Fleisch, muss halt, ne, wenn es nichts anderes gibt, also besser als Bratwurst.
Genau, weil sie das ja sonst nicht tut eigentlich, also, wenn sie nicht weiß, wo es herkommt.
Genau. So. Also, aber die Alternative wäre halt Bratwurst gewesen. Also so vom Grillwalker für 3,50. Genau. Ja. Dann so zum Burgerwagen gegangen, steht so, hä, was ist denn, ein Patty, hä? Stellt sich raus, ist vegetarisch, ist glaube ich sogar vegan gewesen. Und die haben das Patty gemacht aus irgendwie, er sagte, da ist Sojaprotein drin, da ist ein bisschen Weizen drin, da sind schwarze Bohnen drin. Also es hatte irgendwie so einen Nicht-Plastik-Eigengeschmack gehabt, wirklich sehr geil.
Okay.
Reger Burger heißt der, ist so ein Foodtruck leider nur. Also man kann nicht hingehen, sondern man muss wissen, wo das steht.
Okay. Ja, das ist, ich glaube, das schmeckt erst dann, wenn die Leute das wirklich auch mal als eigenständiges Teil sehen und eben nicht nur als Ersatz.
Ja.
Und das ist ja auch bei den veganen Produkten, hast du irgendwie häufig das Gefühl, das ist einfach nur irgendwie eine Ersatzbefriedigung, ne? Und eine Ersatzbefriedigung ist halt immer irgendwie scheiße.
Ja.
Das passt halt nicht, ne? Und wenn ich dann irgendwie lese, was in diesen Produkten alles verbraten wird, ja, das ist im Prinzip ja Pappe, Holz ist, ja, alles Mögliche, das ist echt, ich find's schon ziemlich ekelig, ja.
Ja, absolut. Also geht mir ja genauso.
Ja.
Das ist irgendwie, ja, oder halt Fritten, ne? Oder Salat, oder das ist halt auch vegan, aber das ist halt, das sind dann halt nicht die Ersatzprodukte, sondern es sind die Originalprodukte.
Mhm.
Ja. Ja. Es ist immer sehr viel. Wie nennt man das? Highly processed food. Eigentlich das, wogegen man kämpft, ne? Eigentlich das, was man nicht haben will.
Das, was man vorher nicht, ja, genau.
Das, was man vorher, dieses Industrieessen, das man vorher nicht haben wollte oder eigentlich nie haben wollte, schiebt man sich da dann rein und verbrämt das irgendwie ethisch. Das ist, ich weiß auch nicht. Naja.
Ja, das funktioniert, also für mich funktioniert das vorne und hinten nicht. Also wenn man sich als Vegetarier erklärt, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Finde ich echt, also finde ich natürlich total okay. Mhm. Aber dieses Vegane, da blicke ich nicht so ganz durch. Also ich glaube auch, es ist einfach irgendwie so eine Weltanschauung viel mehr als...
Ja, natürlich, ist klar, es ist eine Weltanschauung.
Als irgendwas anderes. Und es ist jedenfalls nichts für Leute, die irgendwie gerne essen und auch Spaß dabei haben wollen. Also ich hab bisher noch ganz wenig veganes Essen zu mir genommen. Also bewusst vegan hergestelltes Essen, wo ich hätte sagen können, das macht auch Spaß.
Kann ich mich auch nicht wirklich dran erinnern. Also es gibt hier in Berlin irgendwo ein veganes Restaurant, das auf sehr, sehr hohem Niveau kochen soll und auch entsprechend teuer ist. Mhm. Ich weiß nur leider den Namen nicht mehr. Da wollte ich auch immer mal hin, aber das ist halt auch was du nicht jeden Tag machen kannst. Ne? Andererseits ein ordentliches Fleisch kannst du auch nicht jeden Tag essen. Also ein vernünftiges Fleisch kriegst du halt auch nicht unter 30, 40 Euro das Kilo.
Ne? Nee, aber das ist ja auch richtig, finde ich. Ne?
Ja, absolut.
Also wir sollen ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Ja. Und wenn wir es dann tun, dann eben ein vernünftiges. Also so. Und es gibt hier in Ottensen gibt's auch ein sehr gutes veganes Restaurant. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert, muss ich unbedingt mal tun. Aber ja, es ist teuer. Also überhaupt vegane Restaurants sind ausgesprochen teuer. Ja. Und das hält mich dann auch so ein bisschen davon ab, da auszuprobieren. Ich war letztens mal irgendwie durch Zufall mit meinem Bruder und meinem Vater in einem und habe das dann irgendwie auch genutzt, um eigentlich eine bitterböse Kolumne in der Taz zu schreiben. Ich schreibe einmal im Monat hier in der Taz Nord eine Kolumne, die heißt Mundwerk. Da geht es eben um Speisen und Getränke, die irgendwie handwerklich
hergestellt werden. Weißt du noch, in welcher Ausgabe das war?
Ich glaube im Mai. Ja, im Mai war das. Genau. Und da ging es um einen Laden, der ist relativ neu hier in Hamburg, also hier auch nicht weit entfernt, der nennt sich Aloha Sherry. Mhm. Und wir haben uns da getroffen irgendwie zu einem sonntäglichen Brunch, beziehungsweise es war ein Pfingstmontag, also ein Feiertagsbrunch. Und da saßen dann schon zwei Leute in der Ecke und spielten auf Hang, ne? Diese zusammen gedängelten Vox so zusammengeklebten.
Aber also ich
mag die total gerne.
Das klingt total eigentlich schön, wenn das irgendwie aus der Ferne rüberschallt.
Ja, ich finde das auch total schön eigentlich, aber das ganze Ding, es kann ja auch sehr schnell zu viel werden. Ne? Also dieses ganze Ding, die eine Hälfte der Leute, die da saßen, das waren so... Also offensichtlich so Vergeistigte, und die anderen, das waren dann schon so die Tätowierten mit Hipsterbärten, ne?
Ja.
So. Und die saßen dann da alle irgendwie zusammen und nahmen dieses vegane Essen ein, im Hintergrund diese Hangmusik.
Entschuldige,
und dann,
weißt du noch die Überschrift vom Artikel?
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die Taz Nord-Artikel, ich weiß gar nicht, ob diese Kolumne tatsächlich ins Netz kommt. Hm. Ich verblock die jetzt so nach und nach bei mir auf der Seite. Okay. Aber ich habe bisher erst ich habe im Februar angefangen und werde die jetzt mal so sukzessive, werde ich die dann irgendwie so bei mir ins Blog stellen, einfach zum Spaß. Ja, und dann
klappt das. Du mal Bescheid sagen, ich hab ja ein Taz-Abo. Im Zweifelsfall mache ich einfach einen Screenshot und poste das irgendwo.
Ah, ja, oder so. Ja, wie auch immer. Es war irgendwie von allem zu viel. Also da saßen dann neben mir dann irgendwann, wir saßen dann am Tisch und wir haben in der gesamten Zeit kein Getränk bekommen. Es hat irgendwie nicht funktioniert, es hat, nach einer halben Stunde hat mal jemand gefragt, dann hatte ich mich dann für ein Getränk entschieden und das hatten sie dann nicht. Und dann musste ich nochmal neu in die Karte gucken und dann kam halt niemand mehr. Und das Essen war irgendwie lauwarm, aber eben teuer. Und dann saßen eben neben mir drei Leute, die dann ihrem Essen erstmal Reiki gegeben haben. Also
Hand auf Esoterik
Essen. Und das ist dann natürlich so, insgesamt ist es brutal, ja. Das ist irgendwie so alles, was du dir so vorstellst, dann in einer Stunde komprimiert. Ne?
Das war schon echt. Das Essen energetisch gereinigt, bevor sie es. Das ist ja.
Das ist ja auch.
Der Witz ist,
das ist wahrscheinlich ist das auch richtig,
vorher,
weil.
Die Christen beten vorher,
ist auch
nichts anderes.
Eben, und bei dem, was die da verarbeiten, ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wenn man da irgendwie die Pappe wieder rausholt. Ja,
ja, also, aber das geht halt nicht, indem man die Hand drauflegt.
Nein. Sollen wir schon mal was trinken?
Ja, schaden kann das nicht. Womit fangen wir denn an?
Ich finde auch. Also wir sind heute mal in Südfrankreich. Jo. Und wir haben jetzt lange genug sind wir durch Deutschland getourt und ich dachte, für den Sommer machen wir mal was anderes. Gehen wir auch in eine sehr sommerliche Region, also in eine heiße Region auch. Wir trinken Roche-Odran, Côte d'Iron Blanc.
Blanc.
Erkennt man an der grünen Flasche?
Genau, erkennt man daran, dass es nicht rosé oder rot ist. Und kein Schraubverschluss, jetzt muss ich auch noch arbeiten.
Kein Schraubverschluss. Nee, die Franzosen stehen nicht auf Schraubverschluss. Also das hat sich da bisher noch kaum durchgesetzt. Also ganz selten.
Die haben ja auch ein paar Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, dass sie nicht unbedingt die besten Weine der Welt machen. War nicht gerade Jubiläum dieses von
genau, diesem Taste genau, of... Genau. Genau, ich hab auch tatsächlich was dazu geschrieben. Nicht, weil es einen Mangel an Artikeln über dieses Judgment of Paris gäbe, sondern weil mir im Rahmen dessen, ich hatte ein Buch auf meiner Wunschliste und das geschenkt bekommen, wo es eben um dieses Judgment of Paris geht. Das Buch ist von George Tabor und George Tabor war halt Times-Redakteur und hat halt als einziger Journalist damals dieses Tasting begleitet. Also ganz kurz nur gesagt, die meisten kennen es ja wahrscheinlich. Es war 1976, es war ein englischer, in Paris sehr gut etablierter Weinhändler, der eigentlich mehr oder weniger aus Spaß zu einem Tasting eingeladen hat, zu einer Probe, namhafte Verkoster, also nur französische Verkoster, um mal verdeckt weiße Kalifornier gegen weiße Burgunder und rote Kalifornier gegen rote Bordeaux in einer Blindprobe zu verkosten. Mhm. Und 1976 kannte noch kein Mensch kalifornische Weine in Europa eigentlich. Ne?
Das und was man auch sagen muss, ist, die Franzosen waren bis dahin, also niemand hat überhaupt gewagt, in Frage zu stellen, dass die Franzosen die besten Weine der Welt machen. Ne?
Genau, das hat niemand in Frage gestellt. Die Weinwelt
Ich muss gerade mal abschweifen. Über Twitter, ich habe Twitter nebenan auf, fliegt gerade, Boris Johnson wird jetzt Außenminister von Großbritannien.
Jetzt ernsthaft? Oder? Okay.
Super, ey. Und ich dachte, wir hätten schon krasse Politiker. Ja, Entschuldigung. So, zurück zum
Judgment. Heißt er ja Alexander Boris de Pfeffel Johnson.
De Pfeffel.
De Pfeffel Johnson.
Ah, de Pfeffel.
Ja. De Pfeffel Johnson. Und genau, super. Sehr schön.
Alter Vater, das ist noch besser als damals, als Ronald Reagan US-Präsident geworden ist. So, zurück zum Wein, bitte.
Wir waren noch beim Judgment of Paris. Und diese Weinwelt kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, die war halt total klein. Also wenn du damals ein Weinbuch hattest, wo es um die Weine der Welt ging, dann und sagen wir mal, du hattest 100 Seiten, dann hattest du 80 bis 85 Seiten Frankreich.
Ja.
Und dann hattest du ein bisschen Deutschland, also mit den Riesling auslesen, Beeren auslesen und so, das hat man natürlich wahrgenommen. Dann gab es ein kleines bisschen Spanien, also eben eigentlich nur Rioja,
ja.
Und vielleicht ein bisschen Navarra. Und dann hast du, also Italien kam damals auch eigentlich so gut wie überhaupt nicht vor. Mhm. Das wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Ja.
Obwohl die werden wahrscheinlich auch jede Menge Wein produziert haben damals in Italien, oder?
Ja, jede Menge. Aber die haben tatsächlich wenig auf einem wirklich hohen Qualitätsniveau produziert. Mhm. Das kam tatsächlich auch erst so Mitte, Ende der 70er Jahre so langsam. Ja, und Australien hatte halt schon diesen Grange von Penfolds. Mhm. Den hat man dann vielleicht so als mehr oder weniger einzigen Wein der neuen Welt in Anführungsstrichen wahrgenommen. Und das war's. Und in diese Atmosphäre, also der Selbstsicherheit in Frankreich, kam dann dieses Tasting, was eben eigentlich überhaupt nicht hoch aufgehängt war. Es ging eigentlich eher darum, irgendwie es gibt ja diesen Film Bottle Shock, ne?
Ja.
Wo das Ganze natürlich ein bisschen spektakulärer erzählt wird, aber wo man eben dann davon ausgeht, dass es eigentlich so richtig knallen sollte. Das war eigentlich gar nicht so. Es sollte eigentlich nur irgendwie ein netter Nachmittag sein.
Ach so,
sein.
So ein Launig. Ah, okay.
Ja,
ich dachte, der Film wäre authentischer. Ah, okay.
Nee, das ist schon ein bisschen zugespitzt.
Okay.
Das sollte launischer. Wie sagt man's?
Launiger Nachmittag
sein und er wollte schon ein paar Journalisten auch dabei haben, aber eher um seinen Shop da zu promoten, ja, um seine Akademie de Vin, also er hat auch so ein bisschen Fortbildung und so weiter gemacht, da zu promoten, aber weniger, weil er jetzt davon ausgegangen wäre, dass da was Spektakuläres passieren würde. Und das Spektakuläre war dann eben, dass alle so da ihre Weine eingeschenkt haben. Alle waren sich gewiss, was jetzt, wurde halt erst weiß eingeschenkt, ne? Alle waren sich gewiss, was jetzt Frankreich ist und was Kalifornien. Die Punktzahlen lagen relativ nah beieinander und dann wurde halt aufgedeckt und es hatte ein kalifornischer Wein gewonnen, ja. Ein Chardonnay von Chateau Montelena. Mhm. Und das konnten die Franzosen natürlich überhaupt nicht verstehen. Die haben das überhaupt nicht fassen können. Die wollten dann eigentlich schon so ein bisschen, manche wollten die Probe schon abbrechen und wollten irgendwie ihre Verkostungszettel wieder haben, aber die haben die Probe dann eben knallhart durchgezogen. Ja. Steven Spurrier heißt der Engländer, der diese Probe eben organisiert hat. Und dann haben die danach eben die Rotweine eingeschenkt. Und dann wurde das extremer, also viel mehr Weine wurden gnadenlos abgewertet, also ja, ganz schlecht bewertet, weil sie eben ganz sicher waren, das sind die Kalifornier, also ne, so nach dem Motto, das kommt uns nicht nochmal in die Tüte bei den ja. Roten. Und dann hat eben nochmal ein roter Kalifornier gewonnen, Stag's Leap. Und das war halt eine Katastrophe für die Franzosen. Also da war wirklich die Crème de la Crème französischer Verkoster, auch Chateaubesitzer und so, ne? Und die Weine, die dort angestellt waren, also auch die französischen Weine, die waren erster Klasse, ja. Also das war irgendwie Lafite und Latour und Haute-Brionne und so weiter, ne? Und bei den weißen Burgundern halt genauso. Und da kamen, das haben die halt nicht verstanden. Die wollten dann tatsächlich eben ihre Verkostungszettel zurück. Odette Kahn, das war die Herausgeberin der Revue du Vin de France, das ist irgendwie ein Traditionsblatt in Frankreich, also das ist das Weinjournal in Frankreich bis heute, ne? Die hat mit dem Steven Spurrier im Leben kein Wort mehr gewechselt.
Echt?
Ja. Wow. Ja. Das war der Aubert de Vilaine, das war der oder ist der Mitbesitzer des berühmtesten Weinguts der Welt wahrscheinlich, Romane Conti. Mhm. Der ist von seiner Co-Besitzerin klein gemacht worden, sagte er. Weil sie meinte, das könnte ja nicht angehen, dass er irgendwie bei so einer Verkostung dabei wäre und sich so blamieren würde. Ja, das ging irgendwie gar nicht. Also die haben schon,
das war für die ein Kulturschock. Dass sie schmecken, welcher der französische ist und dass sie den dann höher bewerten. Ne? Eigentlich haben die Franzosen von sich selbst erwartet, dass sie bescheißen, oder?
Nee, die haben von sich selber erwartet, dass es überhaupt gar keine Frage wäre, wer die besseren Weine produziert. Mhm. Und dann kamen da kalifornische Weine an, die eben auf dem gleichen Niveau waren. Ja, das ist eben tatsächlich ein Kulturschock, weil die Franzosen natürlich davon ausgehen und man ja auch im Allgemeinen davon ausgeht, dass man bessere Weine macht, wenn man einfach viel, viel Tradition und Ahnung hat, ja. Und das über Jahrhunderte macht und alte Reben hat und so weiter und so fort. Und dann kommen da ein paar Kalifornier an, die irgendwie, also ich sag mal, dieser Stag's Leap Wein, ne? Mhm. Das war der erste Jahrgang des Weinmachers. Also der hat 1970 hat er sein Weingut gegründet, der hat 1970 die Reben gepflanzt, der hat dann 1973 den ersten Jahrgang abgefüllt und den hat er zu dieser Verkostung eingeschickt, also der erste Jahrgang überhaupt, den er auf seinem Weingut gemacht hat, also blutjungen Reben. Ne? Mhm. Und weswegen ich jetzt den Artikel geschrieben habe, ist eigentlich, weil dieses Tasting dann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre später nochmal wiederholt worden ist. Also später dann nur noch mit den roten Weinen, weil die weißen dann irgendwann um waren. Aber eben mit den originalen Weinen, ja, also 70er, 71er, 72er, 73er Jahrgänge. Ne? Und in der 30 Jahre Probe hat dieser Stag's Leap eben immer noch den zweiten Platz gemacht. Und in dieser 30-Jahre-Probe waren die kalifornischen Weine auf Platz 1 bis 5. Und das ist schon, also eben auch blind verkostet mit renommierten Verkostern aus Europa und eben USA. Und das ist schon interessant.
Was sagt uns das über französische Weine?
Ich glaube, das sagt uns über französische Weine zum damaligen Zeitpunkt, dass die nicht auf der Höhe ihres Könnens waren. Die haben halt, also es gab eben damals nicht viele Alternativen, aber sie waren sich eben viel zu selbstsicher. Insofern war diese Probe auch für Frankreich eigentlich ein großer Gewinn, weil sie eben gemerkt haben, dass sie auch was tun müssen. Das war ihnen vorher, glaube ich, nicht so wirklich klar. Es gab dann natürlich noch andere Proben, wo so Verkostungen dann ähnlich verliefen, aber die ist halt zur Legende geworden. Ne? Ja. Und gerade im Bordelais war das halt so, dass die auch teilweise so einen jahrzehntelangen Niedergang hatten. Also die haben, die sind eben im 19. Jahrhundert sind die richtig groß geworden. Die waren über Jahrhunderte hinweg berühmt. Dann kam irgendwie die Reblauskatastrophe ja Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben die dann investieren müssen. Dann kamen eben auch die Kriege in Frankreich. Da sind viele Chateaubesitzer auch pleite gegangen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da wurde nicht viel investiert. Mhm. Die haben in der Kellertechnik meilenweit zurückgehangen, teilweise, aber auch in der Weinbauarbeit, ja, da wurde eben auch viel, auch in Frankreich eben extrem viel gespritzt, ja, da zog halt die Chemie ein und all das hat, glaube ich, dazu geführt, dass viele der Weingüter einfach gar nicht auf der Höhe ihres Schaffens waren. Mhm. Kein Vergleich.
Was würde denn dann heute passieren? Also wenn wir frische Chateau Montelena und die anderen.
Ja, die sind, also ich glaube, insgesamt sind sie von der Qualität her nicht unterschiedlich zu bewerten. Mhm. Also ich habe eine Reihe von Weinen probieren können aus Kalifornien, die 100 Parker-Punkte bekommen haben, auch gereifte Sachen, das sind extrem gute Weine dabei und im Bordeaux genauso. Ne? Mhm. Also die geben sich heute nicht mehr viel, außer dass sie halt ein unterschiedliches Klima haben und unterschiedliche Böden und so weiter, ne? Aber von der eigentlichen Qualität des Weines her sind die die besten Weingüter sicherlich ebenbürtig, keine Frage. Ja. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf die Jahrgänge an, jeweils, aber es gibt ganz große Weine aus Kalifornien. Und was eben diese Probe gezeigt hat damals, und das hat ja eben auch kein Mensch erwartet, eben, dass sie eben ein sehr gutes Reifepotenzial haben, ja? Dass sie eben auch 30, 40 Jahre alt werden können, ja. Selbst eben von Reben. Und das finde ich eben so erstaunlich. Das war mir damals, also bevor ich das Buch gelesen habe, gar nicht so klar, dass diese, also Weinbau gibt es in den USA ja auch schon lange, aber dass diese Weine, die da gewonnen haben und auch 30 Jahre später eben noch auf der Höhe der Zeit waren, oder auf einer qualitativen Höhe, dass die eben von ein paar Jahre alten Reben stammen. Mhm. Während wir ja eben immer denken, je älter die Reben sozusagen, desto besser eigentlich. Ja.
Warum steht's ja dann noch drauf, ne?
Alte Reben. Ja, im Allgemeinen ist es auch wahrscheinlich so, aber es ist alles viel komplizierter.
Wie heißt denn dieses Buch?
Das heißt, glaube ich, einfach, also es ist eben von George Tabor und das heißt Judgment of Paris, glaube ich. Ja, guck mal, unter George Tabor, T-A-B-E-R.
T-A-Tabor.
Gibt's als Taschenbuch. Tabor. Kostet nicht viel Geld. Ist sehr schön. Paris. Ja. Es ist sehr interessant, weil Tabor halt diese Weingüter, die kalifornischen Weingüter vor allen Dingen eben vorstellt. Und das sind halt echt schöne Geschichten, ne? Weil die Leute, also einige der Weinmacher, die kamen halt aus Europa, aber vor allen Dingen aus Osteuropa, die sind halt irgendwie emigriert, ja. Die haben irgendwie vorher alle möglichen anderen Jobs gemacht und sind dann irgendwie da gelandet. Also das sind einfach sehr interessante persönliche Geschichten. Mhm. Und es ist halt eine, das war halt irgendwie eine wirkliche Aufbruchstimmung damals. Es gab ja eben die Prohibition in den USA. Das heißt, es gab lange Zeit wenig Weinbau. Es wurde nichts mehr investiert bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Und dann kam so mit Robert Mondavi, den kennt man ja so als Namen, ne, kam eben der neue Aufschwung eigentlich. Und das hat aber lange Zeit eben außerhalb der USA, aber auch in den USA selber kaum jemand mitbekommen, weil in New York oder so, also da oder Chicago, da wurde halt auch europäischer Wein getrunken. Ja. Mhm. Das heißt, die haben die ganze Zeit irgendwie so Tank Ware produziert, ja, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und eines der renommiertesten Weingüter zum Beispiel, das hat, also Niebaum, das hat ein Finne namens Niebaum im 19. Jahrhundert gegründet, das hat eines der besten Terroirs dort, das ist dann irgendwie verramscht worden und das hat dann in den 70er Jahren hat das dann Francis Ford Coppola gekauft, zum Beispiel. Ja. Und solche Sachen, ne? Das kam dann eben, also in diesen 70er Jahren kam dann eben dieser Boom, ja, wo echt viele Leute dann investiert haben. Und nach diesem Tasting sind halt die Bodenpreise dann eben förmlich explodiert. Ja. Mhm. Also wo dann im Prinzip alle mitbekommen haben, die machen da Wein auf einem Weltniveau, was vorher wirklich kaum jemand mitbekommen hat. Da ging es dann richtig los. Ne? Also es geht ums Napa Valley, das war alles im Napa Valley. Und das ist die besten Lagen im Napa Valley gehören halt auch heute mit zu den teuersten Weinlagen weltweit. Ja. Ah, ja. Also ja, genau. Das war unser langes Abschweifen zu Beginn der Sendung, wie immer. Genau,
mit inklusive, genau. Inklusive Außenpolitik, das ist doch schon mal was.
Genau.
Dann wollen wir mal.
Dann wollen wir mal, genau. Wir sind also an den Côtes du Rhône. Mhm. Côtes du Rhône ist ja ein sehr großes Weinbaugebiet, also am südlichen Teil der Rhône, also bis runter in die Provence rein. Der bekannteste Ort eigentlich an der südlichen Rhône ist Châteauneuf-du-Pape. Mhm. Das ist sozusagen der Cru dort, also die da sind die besten Lagen der gesamten südlichen Rhône und ist aber im Prinzip auch nur ein Ort dieser sogenannten Côte du Rhône, mhm. Ja, also die Hänge der Rhône und dazu gibt's eben noch ein paar andere bekanntere Orte, Vaccarat zum Beispiel ist so ein bekannter Ort oder einer, der eben auch in den letzten Jahren von sich reden gemacht hatte, ist Vison, da haben wir nachher den Rotwein. Mhm. Und wenn die Weinlagen in diesen bekannteren Orten liegen, dann dürfen die Winzer eben die Namen mit auf die Etiketten schreiben.
Ah, okay, des Ortes. Ja,
genau.
Ansonsten es gibt immer ein Côte du Rhône.
Genau, es gibt noch eine Zwischenstufe. Also es gibt Côte du Rhône, das ist der einfache Basiswein. Dann gibt es Côte du Rhône Village. Mhm. Das ist sozusagen schon, also wenn es auf so einer Dreierpyramide eben nehmen wolltest, dann ist es sozusagen der mittlere Wein, dann ist der Ortswein. Und so wie bei uns dann, ne? Also so wie wir bei uns einen Gutswein haben und dann einen Ortswein und dann haben wir eben sozusagen einen Lagenwein und das wäre in diesem Fall dann eben die Bezeichnung des Ortes. Also Vison oder Vaccarat oder eben Châteauneuf-du-Pape. Ne? Ja. Und insgesamt gibt es in der Ecke so also deutlich über 20 verschiedene Rebsorten, die angebaut werden. In einem Châteauneuf-du-Pape dürfen auch 22 Rebsorten sogar enthalten sein. Rote wie weiße auch. Also in Rotweinen dürfen teilweise eben auch kleinere Anteile von weißen Rebsorten mit enthalten sein.
Weiß ich denn dann überhaupt noch, was ich kaufe, wenn ich mir so ein Châteauneuf-du-Pape kaufe? Also ich kaufe mir ja einen Riesling, weil ich einen Riesling will. Ich kaufe mir einen Sauvignon Blanc, weil ich einen Sauvignon Blanc will. Wenn ich einen Châteauneuf-du-Pape habe und da 20 Rebsorten drin sind.
Genau. Aber du kaufst ja auch ein Bordeaux, weil du ein Bordeaux haben willst. Und in einem Bordeaux sind normalerweise 3 bis 5 Rebsorten.
Ah, okay, stimmt.
Und das ist halt.
Das heißt, ich kaufe eher den Winzer als den Wein.
Oder den, du kaufst den Winzer als und
die Lage.
Ja, den Winzer und genau, wenn du dich ein bisschen im Châteauneuf auskennst in diesem Bereich, das sind so drei. Ja, ich glaube, es sind so 1300 Hektar etwa. Gibt es ja natürlich viele Winzer, so wie jetzt. Eben auch Vincent Rochette, also der eben die Domaine Roche und Ran hat, der hat 0,3 Hektar im Châteauneuf auch. Mhm. Davon gibt es sehr viele, die so einen halben Hektar oder so, ein Drittel Hektar haben und quasi ein paar Flaschen produzieren. Und es gibt halt im Châteauneuf durchaus unterschiedliche Böden. Die besten sind so ein bisschen, also die als die besten gelten, sind relativ sandige Böden. Der ganze Ort zeichnet sich dadurch aus, dass eigentlich die ganzen Weinlagen mit so sehr großen Kieselsteinen belegt sind. Ja. Also es ist irre, wenn du Fotos siehst von Châteauneuf, dann fragst du dich, wie die da Weinbau machen, ne? Weil du einfach auf diesen Kieseln abrutscht und weißt du, echt große Kiesel sind, die irgendwann in der Eiszeit oder so eben im Prinzip so alluviales Kieselschwemmland, ja, also so Flusskiesel, die sich da über diese ganzen Weinberge, also über das ganze Terroir da irgendwann verteilt haben. Ne? Mhm. Die haben halt den Vorteil, dass sie die Tageshitze, das ist ja einer der heißesten Orte in Frankreich, die Tageshitze nachts wieder abgeben. Also die speichern die Tageshitze, geben die nachts wieder an die Reben ab und das schafft sozusagen ein besonderes Mikroklima im Châteauneuf. Jetzt haben die eben verschiedene Böden, da bauen die verschiedene Rebsorten an und wenn du deinen Winzer kennst, dann wirst du irgendwann auch wissen, was er für Rebsorten verwendet. Ich glaube, die wenigsten werden wirklich 22 Rebsorten verwenden. Es ist eher so, dass viele Weine eher Grenache-lastig sind. Das ist so eine der Hauptrebsorten. Syrah ist die zweite wichtige Sorte und Mourvèdre ist eigentlich die dritte wichtige Sorte.
Ah, Sie schreiben es auch drauf. Ich sehe gerade, Sie schreiben es drauf. Was haben wir denn? Ja. Grenache Blanc und Vignier und Claret.
Claret, genau. Das ist jetzt weiß. Das ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Aber das sind eben auch die weißen Rebsorten, die da häufig vorkommen. Und der rote, den wir nachher trinken, das ist im Wesentlichen Grenache mit ein bisschen Syrah.
Okay.
Und diese drei roten Rebsorten, Grenache, Syrah, Mourvèdre, das sind eben die wichtigsten Sorten. Die werden auch, wenn du so ein bisschen außerhalb der Rhone bist, häufig als GSM abgekürzt. Mhm. Ja, also es gibt ja mittlerweile weltweit auch Winzer, also auch wieder gerade in Kalifornien, die eben gerne auch so hohen Rebsorten verarbeiten und da steht dann häufiger einfach GSM auf dem Etikett und dann wissen die Leute Bescheid, das ist eigentlich so ein Rhone Blend.
Ne? Ah ja, okay.
Ja. Und der Weiße, die weißen Sorten sind halt, also Viognier ist eine wichtige Sorte an der Rhone. Das ist halt eher so eine schwerere, parfümiertere, duftige Sorte, die wenn sie ganz jung ist, sehr frisch ist und dann eben parfümierter wird, wenn sie älter ist. Ne? Claret ist auch eher so eine florale Sorte und Grenache Blanc, also sozusagen die weiße Grenache eben, so ein bisschen wie Weißburgunder und Spätburgunder so. Ne? Also hat sich eben aus einer roten Sorte weiterentwickelt, mutiert. Ja? Die ist halt relativ, die hat wenig Frucht, also die hat eher Würze, Kräuter, sowas. Können wir mal einfach reinprobieren.
Ja. Ich rieche wenig, ich bin erkältet, aber.
Ja, geht mir auch ein bisschen so, leider. Okay.
Was war denn das für ein Geräusch? Hast du Tauben?
Tauben? Das war irgendwie das Mikro hier.
Ah, dann war es der Gurt.
Also der Arm, der Mikroarm.
Das ist nicht viel Alkohol, ne?
Oder was hat er? Ist so ein bisschen, das, ich weiß glaube nicht, wie viel hat er denn?
13.
13%. Ja. Also, jein. Also, ja, für jemanden, der im Wesentlichen Riesling trinkt und gerne auch mal bei 11% landet oder 12, ist es natürlich schon mehr. Man riecht ihn auch so ein bisschen.
Ja,
das zieht
etwas in der Nase, hatte ich gerade das Problem.
Ja. Das ist allerdings auch wirklich so ein bisschen typisch für die Ecke einfach. Also dass man auch das so ein bisschen eine heiße Note in der Nase hat, das passt ganz gut eigentlich zu diesen Rebsorten.
Ja, da hat man eine irre Hitze im Mund. Ich habe das Gefühl, als hätte ich sowas, wenn überhaupt, nur sehr, sehr selten erst im Mund gehabt.
Ja, deswegen habe ich es auch mal
ausgewählt. Aber den Viognier, den merkt man, finde ich.
Ja.
Also der macht sowas nicht cremig. Der Viognier, der hat sowas seidig-seifiges.
Ja,
das, mal wieder im besten Sinne.
Ich weiß,
Sinne.
Was du meinst. Also, ja. Dieses seifige, ja.
So eine seifige Textur, ohne nach Seife zu schmecken. Also das, ja.
Ja, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja. Also es ist einfach ein ganz anderer Weißweintyp, als wir den hier in Deutschland haben.
Ja.
Und es ist eine ganz andere Frucht. Und er ist eben auch nicht so primärfruchtig, wie wir das sonst eben oft trinken. Also gerade bei jungen Weinen, dass du eben irgendwie so einen ganzen Fruchtkorb eben hast. Wobei wir ja auch schon mit dem, was wir so in den letzten Monaten getrunken haben, ja auch schon häufiger so ein bisschen darüber hinaus sind. Mhm. Die sind ja gar nicht mehr so primärfruchtig, die Weine. Aber das hier ist halt anders, ne?
Ja.
Es ist anders, weil es irgendwie eine ganz andere, also ich finde, es hat schon mal so eine andere Frucht kommt, also diese ganze Frucht ist irgendwie schon anders. Sie ist irgendwie so ein bisschen dicklicher und ein bisschen reifer und üppiger.
Und ich finde, der hat auch insgesamt der hat was von einem hochprozentigen Getränk.
Ja, finde ich auch. Obwohl das eben gar nicht so ist, aber er hat irgendwie, er mutet so ein bisschen an, wie
als
wäre es so ein bisschen aufgesprittet, ne?
Ja, genau. Aber stark aufgesprittet. Also, also ne, nicht wie so ein feiner Port, sondern ruhig ein bisschen mehr. Also wie so ein.
Ja. Ja. finde ich auch.
Wie ein schärferer Likör eigentlich.
Ja, ist so ein bisschen, also wenn man so will, das geht alles so ein bisschen in so eine Neuilly-Pratt-Richtung.
Ja, also, das ist es, ne? Genau, genau.
Ja. Ja, und das ist halt auch, Neuilly-Pratt ist halt auch der Süden, ja, der Süden Frankreichs. Also klar, ich meine, das ist halt, das ist dann süß, das ist dann, da sind die Kräuter natürlich zugesetzt und so weiter, ne.
Na ja, gut,
das ist
halt ein Produkt. Trocken, oder nicht?
Boah, nee, die haben immer Süße.
Ah, okay. Ich habe
also knalltrocken sind die nie.
Wo das ist ja wie bei, ich habe gerade einen tollen Wermut und einen tollen Amaro gekauft, deren Namen ich vergessen habe, stehen im Kühlschrank.
Ja, aber Wermut ist ja auch nie knalltrocken.
Ja,
also die, stimmt, ne, das ist, da ist immer eine Süße mit dabei und selbst wenn sie der Alkohol liefert, ne, aber das ist, da ist immer, aber das geht genau, finde ich auch, genau in die Richtung. Also es ist so Südfrankreich in dem Ganzen, was der Wein ist, also diese ganzen Kräuter, diese Saftigkeit und so. Das kannst du eigentlich nur sozusagen nach da verorten, also von da sozusagen runter bis ins Languedoc-Roussillon, wo eben diese ganzen Rebsorten auch vorkommen und wo du dann eben auch die Küche dazu hast. Ne?
Und die also, wäre?
Alles, was irgendwie so in Richtung sozusagen Ratatouille-Teile geht, ja, also so Paprika, alles was auch Kartoffeln aus dem Ofen, also gebackenes Gemüse, gemischtes Gemüse mit Kräutern, mit diesen typischen Provence-Kräutern auch, mit viel Zitrone und Olivenöl und Knoblauch, all diese Sachen, die, weißt du, so Fenchelsamen, Anissamen, all diese Sachen, die du da unten eben auch frisch auf dem Markt bekommst. Ja? Dann eben Fisch, ja, Dorade, Pulpo, das funktioniert alles super damit. Ja? Alles, was du an Fisch auf den Grill schmeißt, zum Beispiel, ja, oder eben Meeresfrüchte auf den Grill schmeißt und dann eben, das ist keine feine, also ich sag mal jetzt keine allzu feine Küche, sondern es ist eine extrem frische Küche von eben frisch geernteten Gemüsen und immer eben mit so ein bisschen Olivenöl, Zitronen, Knoblauch und diesen typischen Gewürzen eben aus der Ecke oder Kräutern aus der Ecke, ne? Da passt das super zu. Und die nehmen dann auch diesen leicht alkoholischen Zug weg, den der Wein jetzt hat, ne? Es ist ein richtiger Essenswein auch, ne?
Okay.
Ja.
Stimmt. Fände ich jetzt, ja. Hätte ich nicht gerade gegessen, hätte ich jetzt Bock auf Essen. Und zwar genau das. Irgendwas gegrillt, also alles auf den Markt gegangen, alles gekauft, alles auf den Grill geworfen.
Ja. Schön. Und es ist saftig, ne? Also ich finde, es ist super, super schön saftig.
Obwohl der könnte noch eine Kante haben. Also der könnte noch so eine Knackigkeit vertragen, finde ich. Also er ist mir ein bisschen zu glatt im Mund.
Okay.
Das mag aber auch an der Temperatur liegen.
Also das kann sein, weil das merke ich jetzt nicht. Ja, das ist dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig. Ne? Das ist für so einen Wein dann doch wieder ein bisschen zu warm.
Ja. Ja.
Eben weil er mehr Alkohol hat, ne? Der, den du dann deutlicher spürst und dann geht natürlich auch so ein bisschen die Frische verloren. Ne? Ja, ich habe den.
Aber wirklich schön. Also es ist wirklich.
Genau.
Das ist so. Das ist, den kann man halt super auf den Tisch stellen, wenn man Gäste hat auch.
Ja, ich denke
also der auch. Also ist halt ganz anders
und nicht
so auf eine fordernd.
Gedeckte Tafel einfach, ne?
Ja, und der ist vor allen Dingen nicht so fordernd. Also wir haben ja häufig schon Weine gehabt, die auch anders waren.
Ja.
Aber wo ich dann gesagt habe, so, das würde ich aber jetzt nicht hinstellen, wenn man einfach da sitzt und ein bisschen was isst und ein bisschen was trinkt, weil das würde die Leute viel zu sehr anstrengen. Aber ich glaube, der ist gar nicht anstrengend. Den würden sie nur auffällig finden.
Aber sie würden ihn wahrscheinlich in großen Schlücken trinken, weil er eben so saftig ist.
Ja.
Und eben auch so eine schöne Steinobstfrucht da drin hat, finde ich. So eine, keine Ahnung, weiße Zwetschge oder.
Der Chat sagt Birne.
Birne.
Und da bin ich doch einigermaßen beim Chat dabei. Birne finde ich echt gut passend. Überreife Honigmelone, das finde ich jetzt nicht.
Ja, das finde ich, ginge dann schon, das geht ja in so eine Uhu-Kleber-Richtung dann, ne?
Ja.
Und das hat er nicht. Das haben die Weine von da auch gerne mal, wenn sie so ein bisschen überreif gelesen wurden. Aha. Aber der hier wurde gar nicht überreif gelesen. Der wurde bei einer guten Reife gelesen, aber der hat überhaupt, finde ich, überhaupt nicht diese überreifen Klebernoten.
Ja. Frage vom Chat.
So ein bisschen, warum, Entschuldigung.
Frage vom Chat, warum ist der so hell, fast durchsichtig?
Das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, wie viel Farbe diese Rebsorten liefern, mhm, und wie lange dieser Wein dann auf der Maische stand, also auf den Traubenhäuten, weil die da ja dann auch die Farbe nochmal rausziehen. Ne? Mhm. Ich denke, dass er eben nicht allzu lange auf der Maische gelegen hat.
Ne? Kohlrabi, also die kommt auch noch aus dem Chat. Finde ich auch ganz passend, aber
ja, das
Kohlrabi ist eigentlich strenger, ne?
Strenger und schärfer, ne?
Mhm.
Das hat er jetzt nicht unbedingt. Aber ich kann mir ja, also da ist so eine Note drin. Ja. Also, der wollte wirklich auch einen frischen, saftigen Wein machen, deswegen wird er ihn nicht allzu lange auf der Maische gelassen haben, ne? Ja. Ich kenne das Weingut irgendwie seitdem ich sozusagen mit Werner Torell angebändelt habe, also dem Händler, ja, den wollte ich sowieso immer schon mal vorstellen, weil ich schon lange Weine da beziehe und weil er auch einer der ersten war, die irgendwie mir damals, als ich angefangen habe, mit dem Bloggen auch angeboten hat, irgendwie sozusagen Weine zum Gastropreis zu erwerben und eben nicht zum Endverbraucherpreis, was ich damals einfach nett fand.
Ja.
Und seitdem sind wir irgendwie sozusagen zusammen, ja. Mhm. Und ich habe damals eben, als ich den Shop hatte, auch Weine verkauft von denen. Also das Werner Torell ist eben auch ein für Endkunden. Also die haben sich vor allen Dingen auf biodynamisch erzeugte Weine, mhm, spezialisiert, machen auch eben Endkundengeschäft. Also man kann ja da im Shop kaufen, aber vor allen Dingen sind sie eben Importeur für Gastro und auch für Wiederverkäufer, aber vor allen Dingen für Gastro. Und das habe ich eben damals gemacht. Ich habe da Weine bezogen auch, um die weiter zu verkaufen. Und Roche Oudran gehörte halt von vornherein mit dazu, weil ich Weine immer sehr schön fand. Und sehr typisch für die Ecke da, für, mhm, Côte d'Iron. Und eben nicht zu teuer. Und eben immer sehr gut gemacht. Und sehr,
was heißt das, nicht zu teuer für diese Flasche?
Also der kostet jetzt, glaube ich, 10,90 oder 10,50.
Das ist super.
Ja.
Das ist wirklich super, ja, für sowas Außergewöhnliches, ja.
Ja.
Schön.
Genau. Ja, und jetzt, wo ich selbstständig bin, seit 1. Juli, also seit, mhm, 2 Wochen, schreibe ich eben auch für Werner Torell eben Weinexpertisen.
Das heißt, du, ja, kriegst den Wein nicht zum Gastropreis, sondern für lau.
Klar, ich kriege jetzt kartonweise Weine geliefert, über die ich dann eben so Expertisen schreibe, wie man die da eben im Blog findet. Ich,
ja,
nicht im Blog, im Shop findet. Ich weiß gar nicht, ob schon welche von mir dabei sind. Kann sein. Ich habe noch jetzt noch gar nicht. Ich habe schon welche eingeschickt sozusagen. Ich, mhm, weiß gar nicht, ob sie schon online sind. Aber ja, das ist jetzt so ein Teil meines Jobs.
Ja, cooler Job. Also,
ja.
Naturell. Wie schreibt man das? Wie naturell, ne? Wie naturell.
Genau.
Wie naturell. Genau, wie naturell.
Ist jetzt heutzutage sogar fast so ein bisschen irritierend, weil als sie angefangen haben vor 10 Jahren, war Werner Torell eigentlich kein hier so, also ging es natürlich um natürlich erzeugte Weine, aber heutzutage ist Werner Torell ja eher Wein, der sozusagen so wenig wie möglich Intervention hat. Ja? Ja. Also diese, ne, praktisch keinen Schwefel und so weiter und so fort. Also das, was der Alex Zürch verkauft bei, ja, Vin Vivant zum Beispiel. Ne? Das machen die hier jetzt nicht. Ne? Das ist eher eben sozusagen die meisten dieser...
Ach so, Vin Naturell verkauft keinen Vin Naturell.
Sie verkaufen auch Werner Torell, aber eigentlich eher so als Beifang. Ja? Okay. Also wenn, mhm, sich jetzt Winzer dort entschließen, eher einen wirklichen Werner Torell zu machen und der ist vernünftig gemacht, dann verkaufen die den natürlich auch. Aber sie sind eben keine Händler für das, was wir heutzutage unter Werner Torell verstehen. Ja? Oder
verstehe.
Raw Wine oder wie auch immer, ne? Genau, sondern es sind eben biodynamisch erzeugte Weine vor allen Dingen und damals, als ich die kennenlernte, war es eben vor allen Dingen Frankreich und mittlerweile ist es auch und auch schon ein bisschen Italien, mittlerweile ist eben auch Spanien, Österreich, Deutschland mit dem Programm. Genau, und so ein paar, wir werden bestimmt irgendwann nochmal eine Champagner-Sendung machen, dann wird die mit Sicherheit auch mit Weinen von Werner Torell sein, weil die eigentlich mit... eines der besten Champagnerprogramms eben auch.
Oh,
haben. Also wir waren bei ein paar Winzern, die eben auch, also bei Talon zum Beispiel, als wir im April, mhm, in der Champagne waren, ne, die Küste eben über Werner Torell Jérôme Prévost war früher bei Wiener Torell, der ist zu jemand anderem gegangen.
Prévost war welcher noch?
Charles Dufour zum Beispiel waren wir ja, nee, da warst du nicht mehr mit dabei.
Achso, da war ich nicht bei.
Aber die sind eben auch bei Wiener Torell. Also die haben in bestimmten Bereichen haben die einfach ein sehr, sehr schönes Programm.
Mhm.
Ja.
Ja, weiter mit...
Irgendwie bist du jetzt leiser geworden.
Ja, das ist, weil ich vom Mikrofon weggegangen bin. Weiter mit...
Achso, okay. Gut. Ich wechsle mal einfach zum zweiten Wein.
Ja, welcher denn? Welcher denn? Hörst du mich nicht mehr? Der hört mich einfach nicht mehr, ne?
So, ich wechsle mal zum zweiten Wein. Irgendwie irritierst du mich so ein bisschen, weil du im Hintergrund irgendwas redest, aber...
Ja, ich frage, welcher denn der zweite Wein wäre.
Rosé, Côte d'Iron, der heißt Le Dental de Cygne. Und ist ein hundertprozentiger Syrah. Was ich auch ganz spannend finde, hat man so hundertprozentige Syrah-Rosé relativ selten, würde ich sagen, im Glas.
Der ist jetzt Rosé, weil er nur die halbe Zeit auf der Maische gestanden hat wahrscheinlich dann, ne?
Bitte?
Der ist jetzt Rosé, weil er nur die halbe Zeit auf der Maische gestanden hat, vermute ich mal.
Ja, ich hab wirklich das Problem, dass ich dich gar nicht mehr höre.
Ja, warum denn nicht?
Weiß ich nicht.
Aber jetzt hast du mir doch geantwortet auf die Frage.
Ah, jetzt höre ich dich wieder.
Ach so, okay. Dann müssen wir da irgendwie schneiden. Wo schreibe ich mir das
denn? Nein, ich höre dich nicht richtig, sondern...
Ach, dieses ganze Internet-Scheiß.
Nein, es war mein Mikrofonverlängerungskabel.
Ach, super.
Mein Kopfhörerverlängerungskabel, Entschuldigung.
Ah, ja.
So. Okay, jetzt habe ich einfach so geschwafelt. Er ist Rosé, das habe ich so einigermaßen
mitbekommen. Ich sagte, er ist Rosé, weil er nur die Hälfte der Zeit auf der Maische gestanden hat, vermute ich dann mal. Ne?
Er ist Rosé, weil er sozusagen schnell abgepresst wurde.
Okay.
Also du kannst, also Rosé entsteht immer, wenn du rote Trauben anpresst und dann sie eben nur ganz kurz auf der Maische lässt oder, also wenn du sie praktisch gar nicht, wenn du einfach durchpresst, dann wird es eben sowas wie ein Blanc de Noir, ne?
Mhm.
Wenn du sie kurz auf der Maische lässt, paar Stunden, sag ich mal, dann wird es halt ein Rosé und je nachdem, wie lange du das machst, wird es halt eben immer dunkler.
Ne? Der riecht sehr, sehr geil. Wenn man den mit verbundenen Augen riecht, würde man nicht glauben, dass es ein Rosé ist.
Ja, das ist ganz.
Also ich würde das nicht glauben. Du vielleicht. Ja. Ich würde das nicht glauben. Nö. Das ist.
Nee, das ist
also sehr, sehr dicht, sehr, sehr üppig. Cool.
Also woran man ihn als Rosé festmachen würde, denke ich mal, das ist schon, dass er schon so frische, so ein bisschen was schon von frischen Himbeeren und Erdbeeren hat.
Ja.
Die schon relativ typisch sind für ein Rosé aus der Ecke, ja. Aber das wird hier halt schnell mehr. Und während viele sozusagen so ein bisschen bei diesen Erdbeer-Himbeer-Aromen, die häufig auch so ein bisschen kitschig wirken, verharren, ist hier halt irgendwie dann einfach noch mehr drin, ne? Also es wird dunkler, ne?
Ja.
Genau.
Schön gesagt, es wird dunkler, ja.
Genau, und dann bist dunkler du irgendwann... Und
ein bisschen gemüsig sogar.
Ja.
Was für ein Gemüse ist das? Nee, Stangensellerie ist wieder zu extrem. Irgendein grünes Gemüse, mit dem man... Mal gucken, was der Chat sagt.
Ja, frag mal den Chat, die haben vielleicht eine bessere Nase als wir heute. Also was eben auf jeden Fall drin ist, ist Agrumen, also Zitrusfrüchte, so Blutorange, ein bisschen
Grapefruit. Agrumen nennt man das?
Ja, kannst du Agrumen nennen.
Ah ja. Ja. Agrumen, 12,5% und auch wieder, wenn man ordentlich dran zieht, also dran riecht, knallt auch wieder der Alkohol sehr stark in die Nase. Ganz interessant. Also zumindest habe ich das nicht Problem, aber ja, ich merke das. Also es zwickt dann halt in der Nase.
Es ist bestimmt auch stärker dadurch, dass eben und der Wein dann auch warm ist. Ne? Also
ja.
Das habe ich jetzt kann ich jetzt bei mir gar nicht so festmachen.
Agrumen. Ich habe zum ersten Mal gehört. Verrückt. Gibt's tatsächlich, habe ich im Internet gesehen. Agrumiert. Ein agrumierter Rosé ist das.
Ja. Tu doch noch ein bisschen Agrumen auf deine Cerealien.
Agrumenzesten.
Ja, aber auch hier wieder, der Wein kostet übrigens 7,50 Euro die Flasche.
Wow.
Auch hier wieder super saftig, ne? Das ist einfach total frisch saftig.
Ich habe ihn noch nicht im Mund gehabt, ich guck mal,
okay.
Ich bin mal gespannt.
Und hat
da ist ein Hauch Veilchen drin, fällt gerade aus dem Chat.
Ja. Siehst du, und das
ist Veilchen, ja.
Das finde ich sehr schön, weil es einfach eine ganz typische Note auch für Syrah ist, ne? Also gerade für einen rohen Syrah, also noch stärker an der Nordrhone. Die Rhone ist ja relativ stark geteilt. Also du hast sozusagen unterhalb von Burgund und Beaujolais fängt eben die Nordrhone an. Das ist Granitboden, da hast du an roten Rebsorten eben nur Syrah und an weißen Rebsorten in kleinen Ecken eben Viognier und dann eben Marsan Roussan. Und dann ist eine ganze Zeit lang an der Rhone nix und dann fängt eben dieses große Côte d'Iron-Gebiet an und da hast du dann tonigere, lehmigere, sandigere Böden und da hast du dann so diese ganze Spielwiese an südfranzösischen Sorten, die eben runtergehen bis an die französisch-spanische Grenze. Ne? Also diese ganzen eben, die ich schon aufgezählt habe, aber da kommen halt noch mehr zu. Also Carignan zum Beispiel ist eine typische Rebsorte für Südfrankreich. Ne? Und so weiter.
Mein lieber Vater, ist das ein unglaublich leckerer Wein auch wieder. Und wie du sagtest, saftig, ja.
Und saftig. Mhm. Und genau, das Schöne finde ich so in den...
Und der hat genau die Kante, die mir bei dem Weißen eben gefehlt hat.
Okay. Ist es vielleicht, was ist es, die Würze? Ist es eine Frucht?
Eckigkeit, oder? So eine Eckigkeit,
okay.
So eine Pfeffrigkeit irgendwie.
Mhm.
Der Chat sagt, man merkt ihm die Rotweinherkunft an. Je länger man ihn lüftet, umso spannender wird er.
Ich finde es einfach schön, dass so in den letzten Jahren immer mehr ernsthafte Rosé auf den Markt gekommen sind. Ja? Und das war eben, die waren lange Zeit schwer zu finden. Und mittlerweile ist es ein bisschen einfacher geworden. Und ich finde eben, also gerade für den Preis jetzt ist das einfach ein
Witz.
Wunderbares Getränk. Ja. Und der hat halt einfach eine schöne Substanz. Ne? Der hat einfach alles, was so ein Wein zwischen Weiß- und Rotwein sozusagen haben sollte. Würze, so eine gewisse Erdigkeit dabei, eben diese schöne dunkle Frucht da drin.
Ja, und der ist nicht
so. Wie du sagst, diese Kante, so ein bisschen was Kantiges.
Das Problem bei Rosé ist ja oft, der ist oft, billig ist das falsche Wort, der ist oft läppisch. Ich finde, es gibt unglaublich viele Rosés, die einfach nur läppisch sind.
Ja, weil das einfach nur, weil die einfach nur so durchgepresst werden. Ne?
Und der ist nicht so läppisch, der ist richtig, der hat Wumms.
Das ist echt geil. Nee, das ist genauso wie bei dieser Bulette oder bei dem vegetarischen Burger, ne? Du kannst, also wenn du den Rosé ernst nimmst und einen ernsthaften Rosé machen willst, dann ist das eben kein Beiprodukt mehr, sondern es ist eben ein Wein, der genauso ernst genommen werden sollte wie ein Weißwein oder ein Rotwein. Mhm. Und du kannst halt ein Rosé auch als Beiprodukt machen, indem du eben deine Rotweintrauben anpresst, den Saft abziehst als Rosé und dann eben etwas konzentrierteren Rotwein behältst. Ja?
Mhm.
Da hast du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, den Rosé verkaufst du dann eben und der kann dann meistens nicht viel. Ja? Und dann werden die halt oft auch noch kalt vergoren. Kalt vergären heißt, dass du versuchst eben über diese kühle Vergärung sehr vordergründige, fruchtige Noten rauszuholen, die oft so ein bisschen einhergehen mit so Eisbonbon-Noten.
Ja, genau, ja.
So eine kitschige Frucht mit Eisbonbon.
Kitschig,
wo du dann meistens noch 5-6 Gramm oder sogar mehr Restzucker oder Süße drin hast, ja, sodass du dann einfach ein total kitschiges, süßliches Produkt hast.
Ja.
Und die meisten Rosé, die so in den im letzten Jahrzehnt verkauft wurden, waren wahrscheinlich mehr oder weniger solche Weine.
Mhm.
Oh, und das hat, das muss halt nicht sein.
Der ist toll. Da. Und wieder das Problem, dass ich keinen Keller habe, um jetzt mal schnell ein Kartönchen davon zu bestellen. Weil das ist eigentlich das, was wir für den Rest des Sommers saufen wollen.
Ja, sowas, genau.
Also, das ist echt, boah, das ist toll. Echt super.
Ja.
Wirklich sehr schön. Das ist echt eine gute Wahl.
Freut mich.
Einmal, da trinke ich jetzt mal einen Schluck von. Ich habe ja gelernt in der letzten Sendung, dass es durchaus schlau ist, dass ich die ganze Zeit
erst nach der Sendung zu trinken.
Erst nach der Sendung zu trinken, genau. Dann geht es mir immer noch schlecht genug.
Ja.
Super. Der hat auch, und der hat immer noch, der hat sowas Bonbon-eskes, der hat so eine Bonbon-eske Süße.
Ja.
So auf den letzten Drücker, finde ich so. Weißt du, so an der Seite der Zunge hat er so eine ganz komische Bonbon-eske Süße, die aber total angenehm ist. Geil.
Und das Schöne ist, finde ich, und ich würde sagen, ja, genau, mit dem Pfeilchen auch.
Das ist wahrscheinlich
die Süße, ne? Nee, glaube ich nicht unbedingt. Okay. Aber dass du bei diesem Wein die Rebsorte eigentlich ganz gut sogar rausschmecken kannst. Ich sag mal, obwohl es ein Rosé ist. Das kannst du bei vielen oder bei den meisten Rosé, würde ich sagen, eher selten. Also dazu würde ich eine gewisse Rebsortentypizität im Rosé schon drin hast.
Ja. Ne?
Weil viel darüber natürlich über diese Rebsortentypizität auch aus der Schale kommt, auch aus dem sozusagen mit auch aus den Gerbstoffen von den Kernen und so weiter. Das hast du bei dem Rosé ja weniger, weil der einfach nicht so lange auf der Haut ist. Aber so ein bisschen was hat man davon schon drin in diesem Wein.
Der hat einen Jahrgang, das ist ein 2015er. Was denkst du, wie lange man den liegen lassen kann?
Auch 2-3 Jahre bestimmt. Also ich habe jetzt hier noch den 2014er stehen.
Ja.
Den hatte ich auch ursprünglich angekündigt, aber wir haben dann uns doch entschieden, den 2015er zu nehmen, weil man einfach doch, ich sag mal, wenn man jetzt nicht so häufig Rosé trinkt, da will man schon irgendwie das Frische haben, ne?
Ja.
Den frischen Wein.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, 2-3 Jahre schafft der hier bestimmt. Der ist jetzt auch nicht auf lange Lagerfähigkeit angelegt, aber es gibt durchaus Rosé, die wirklich auch auf Lagerfähigkeit angelegt sind und die du auch irgendwie 10 Jahre in den Keller legen kannst. Ne?
Mhm.
Gibt's auch. Ist eher selten, aber gibt's auch. Ja, also einer davon jetzt zum Beispiel im Werner Torell Programm wäre einer vom Etna, der Vino di Lecce. Das ist ein Wein, der davon habe ich noch irgendwie 10 Jahre alte Exemplare.
Wow.
Ja. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte. Also wer mal 25 oder 30 Euro für ein Rosé ausgeben will, der sollte das bei diesem Wein einfach mal tun.
Wie heißt der?
Vino di Lecce.
Vino di Lecce.
Ja, und das heißt übersetzt so viel wie Wein von aus Steineichen, Wein aus dem Steineichenwald.
Wie schreibt man denn di Lecce? Weil ich finde das bei dem gerade nicht.
D-I-L-I-C-E.
D-I-L-I-C-E?
Ja.
Ah, da ist er. Ja. Vinieri di Salvo Forti, 33 genau. Euro.
33 Euro. Ist jeden Cent wert. Muss man nur vorher irgendwie Luft geben, dem Wein.
Ja.
Aber das ist ein total irrer Wein. Also es ist ein Rosé von teilweise 200 Jahre alten Rebstöcken, die irgendwie auf 1400 Meter stehen. Also es sind mit die höchsten Weinberge in Europa, am Ätna.
Ja.
Eben total alt. Das ganze, die ganze Anlage steht, ich weiß nicht, ein halber Hektar oder so, steht in einem Steineichenwald. Also die laufen da mit so einem Muli hin. Ja, der Muli pflügt eben diesen kleinen Weinberg und sind natürlich, weil die Reben so alt sind, das ist ein gemischter Satz, das kommt noch dazu. Also es sind irgendwie, keine Ahnung, 10 verschiedene Rebsorten oder so. Und daraus machen die eben diesen Rosé und das ist irgendwie irre.
Mhm.
Ein irrer Wein. Ja. Ja, also es gibt mittlerweile wirklich eine ganze Menge an super spannenden Rosé.
30 Euro für ein Rosé. Traue ich mich das?
Das ist dann die Frage, aber es ist wirklich ein toller Wein. Oder wir trinken ihn mal hier.
Oder so.
Können wir auch machen. Ja, ja. Ja.
Super.
Der dritte, also der dritte ich, ja, Wein.
Echt. Ach so, ja, sag mal. Echt toll. Ich trinke nochmal, einen Schluck. Nee, erzähl ruhig. Achso, den muss ich ja dann aufmachen, ne? Weil ich muss jetzt erstmal das Glas austrinken.
Achso, ja, mach mal. Der dritte Wein im Bunde ist dann eben ein roter. Ich dachte mal, weiß, Rosé, rot. Das passt mal ganz gut aus der Ecke.
Ich hätte, siehst du, ich hätte intuitiv hätte ich mit Rosé angefangen. Warum eigentlich?
Weiß gar nicht.
Ist das so das Billigste zum Anfang? Nee, macht man ja eigentlich nicht. Man nimmt ja das Teuerste am Anfang, weil am Ende ist sowieso egal, wie es schmeckt, wenn alle Hacke sind, ne?
Ja, bei drei Weinen, ja, es ist, keine Ahnung, es ist so eine, das ist eine Geschmacksfrage, ne? Mhm. Also die Winzer im Burgund, die sind ja der Meinung, dass man erst die Rotweine probiert und danach die Weißweine, weil die Weißen eben frischer sind und sozusagen die Zunge so ein bisschen entlasten und auffrischen. Ja,
aber die Winzer im Burgund, die waren auch der Meinung, dass Weine aus Kalifornien nichts taugen.
Ja gut, das waren ja alle Franzosen.
Ja gut, ja, kennst du einen, kennst du alle, ne? So, dann gucken wir mal. Mhm. Die Korken sind irgendwie länger, ne? Kann das sein? Kann es sein, die Korken 3, 4, 5 Millimeter länger sind als gewohnt?
Ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, aber.
Ja, ich hab auch ein anderes Kellnermesser als sonst. Vielleicht liegt es daran. Aber ja. Naja, dann schauen wir mal. Schluck Wasser.
So, ja.
So, also Rotwein.
Genau.
Grenache Rotwein
und Syrah. Grenache und Syrah. Also der Rochette hat im Prinzip drei Orte, an denen er ist. Buisson ist eben sozusagen mitten im Cotiron-Gebiet. Das ist so 10 Kilometer entfernt von Visan, ja, wo wir jetzt sind. Das sind schon sehr unterschiedliche Böden. Das eine ist so, also schon Tonlehm mit ein bisschen Sand. Also da, wo wir jetzt waren, mit dem Weißwein und dem Rosé. Da, wo wir jetzt sind, in Visan, da ist halt viel mehr Kies und Kieselstein im Boden drin. Genau, und dann hat er eben nochmal diese 0,33 Hektar im Châteauneuf-du-Pape, wo er dann aber auch immer eine Stunde hinfahren muss, um nach seinem Weinberg da zu gucken oder nach seiner kleinen Anlage. Ist auch relativ
noch eine, Frage aus dem Chat, den Vino Dilice. Ist das eh nur ein Hang und man bekommt überall den gleichen oder gibt es da noch was, worauf man achten muss, um den richtigen zu kriegen?
Nee, es gibt nur diesen einen Wein.
Okay.
Es gibt nur diesen Rosé. Es gibt keinen Rotwein, keinen Weißwein, es gibt keinen anderen Anbieter, also keinen anderen Winzer, sondern sind nur diese Ivinieri, die den bewirtschaften. Mhm. Ja. Und wenn man irgendwie gerade mal dabei ist, dann sind da auch diese, vor allen Dingen auch die Weißweine, finde ich, spektakulär von Ivinieri. Also Milo, Vigna di Milo zum Beispiel, gibt es in so 0,5er Flaschen. Also ist von mir auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollten wir auch irgendwann mal machen, aber es ist dann halt eine teurere Sendung auch, weil die Weine
ja einfach. Ja, dann saufen wir die einfach, wenn wir beisammen sitzen.
Ja, oder wir machen mal so eine Weihnachtssendung mit den Weinen. Irgendwie so.
Oder wir machen mal eine richtig teure Sendung. Also wir wollten doch noch Wein und Käse machen. Wir können ja auch mal irgendwie richtig teure Scheiße verkosten, dann müssen die anderen halt zahlen. Weißt du, wenn jeder einen 50er gibt, können wir halt auch mal eine Flasche für 300 kaufen.
Ja, genau. Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel, mache ich jetzt gerade mit meiner, ich habe einmal im Monat hier so eine kleine Weinrunde aus so Weinfachleuten, aber aus ganz unterschiedlichen Berufen, die aber alle irgendwie mit Wein zu tun haben, die haben auch ganz unterschiedlich viel oder ja Background so und da haben wir das jetzt auch gerade gemacht. Also es gibt eben an der Nordhorn gibt es einen Weingut, das auch gleichzeitig die Einzellage hat, das heißt Château Grier.
Je ne Grier, gab es ja auch ein Lied von Helge Schneider.
Ja. Ja. Also das ist irgendwie ein Weingut mit einer Lage. Die Lage ist eine eigene Appellation, ne? Die heißt Château Grier. Das ist irgendwie ein besonderer Boden innerhalb des Weinbaugebiets Condrieu. Condrieu ist auch schon sehr klein und dort wird eben ausschließlich Viognier angebaut.
Geil.
Und diese Château Grier.
Das klingt ja schon geil.
Ja, genau. Also wir werden irgendwie jetzt Anfang nächsten Monats eben einen Condrieu-Abend machen und dann haben wir so eine Flasche Château Grier von 1990, glaube ich, habe ich die besorgt. Also die halten eben auch so lange.
Ja.
Und die kostet dann halt aber eben auch 180 Euro die Flasche, ja.
Ja,
oh. Und sowas machst du halt nicht selber, ne?
Nee, da musst
da willst ich du jetzt nicht.
Mindestens Leute, die sechs das, Leute willst du da haben,
ja. Ja, genau. Und wir sind jetzt 10 Leute und dann kaufen wir zusammen so eine Flasche, um es einfach mal probiert zu haben, weil ich glaube, keiner von uns hat je eine Flasche Château Grier probiert. Und das ist so ein Legendenwein, ja. Das ist so einer der ganz besonderen Weine in Frankreich.
Ja.
Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, Vison, Grenache Syrah, im Wesentlichen Grenache. Ich weiß gar nicht genau, wie der Anteil vom Syrah ist, vielleicht 10% oder so, von eben sehr, sehr steinigen, kiesigen Böden. Ich finde, er hat schon mal einfach eine sehr schöne Farbe.
Mhm.
Sehr kirschig. Und ich finde, er hat auch in der Nase sehr viel Kirsche. Also, die sind schon, die Weine von da sind sonst schon sehr dunkelfruchtig, so mit so opulenter Frucht, oft auch mit sehr viel Gewürz drin. Das hat er jetzt gar nicht, finde ich. Das ist sehr, sehr frisch in der Nase.
Ja, aber auch.
Also er hat ein bisschen was von Teer, so einen ganz leichten Hauch von Teer und von.
Ja, aber eher von geteertem Holz, ne? Nicht von reinem Teer.
Ja.
Er hätte wahrscheinlich was Luft haben müssen, oder? Hätte ich den vorher früher aufmachen sollen?
Ich hatte das eigentlich ankündigen wollen, ich hatte es vergessen. Also klar, der profitiert auf jeden Fall von Luft. Also Also du hast den jetzt gerade erst vor ein paar Minuten
aufgemacht. Ich habe den gerade aufgemacht, genau.
Ich habe ihn vorhin zur Sendung aufgemacht, ja.
Rotweine, ich weiß nicht. Das ist immer schwer mit mir. Für mich. Ich bin immer schwer.
Mit Rotwein.
Mit Rotwein.
Ja. Ups. Muss mal eben hier mein Mikrofon verschieben.
Ich werde jetzt in der Nase, finde ich ihn, also der ist gut, der ist schön, ja. Aber ich finde ihn jetzt nicht spektakulär. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jetzt kommt irgendwie der Kracher. Aber okay. Das war dann eher der Rosé.
Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Wein ausgesucht, der eher ein bisschen leichter und heller ist. Und eben auch, ich wollte einfach auch diese Saftigkeit haben und jetzt nicht unbedingt die Schwere. Also Schwere hast du in
Südfrankreich
genug. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen, also durchaus faszinierend. Das werden wir auch in der nächsten Sendung, da gehen wir ja noch weiter nach Südfrankreich, runter ins Roussillon. In dieser extrem heißen Gegend Weine zu machen, die eben nicht schwer sind.
Ja.
Die zwar auf der einen Seite reif sind, reif und saftig, und aber eben auf der anderen Seite eben nicht das Alkoholische haben, nicht dieses Überreife haben, und eben keine Schwere. Und das, das mag ich an diesem Wein sehr gerne. Also
sehr geil.
Ja,
ist wirklich geil.
Also er hat die typische Grenache-Frucht.
Der ist auch ist in der Nase halt auch wesentlich dicker, als er dann hinten raus ist.
Wenn man ihn trinkt, genau. Das
ist echt schön. Ja. Stinkt ein bisschen. Finde ich gut. Also hat es gibt ja so einen Feuchtigkeitsmuff. Weißt du, so wenn es irgendwo so feucht ist.
Pappe oder
was? Ja, so Pappe, genau, so müffelnde Pappe, frisch müffelnde Pappe. Das verschwindet auch relativ schnell wieder. Im Mund ist der wirklich toll. Ich hätte ihn jetzt gerne schon mal so 2 Stunden offen. Schade.
Ja, musst du morgen noch machen.
Also, um dem Tannin auszumerzen. Mit Stumpf und Stiel.
Ja, genau. Das war so sozusagen. Diese drei Weine sind für mich eben Côte d'Iron, saftig und frisch. Ja.
Der ist richtig. Also jetzt, wo er ein paar Minuten länger offen ist, wird der noch mal richtig geil. Also es ist so ein bisschen. Das ist halt überhaupt nicht, was ich von Also wenn ich Grenache Syrah höre, habe ich immer noch so das, was ich so vor 10 Jahren getrunken habe. Da habe ich ja recht viel Syrah und Grenache getrunken. Und das waren halt immer diese üppigen, marmeladigen Spanier. So.
Zum Beispiel.
Und das,
also Syrah ist in Spanien selten, aber Grenache hast du natürlich viel da. Ja.
Und das ist gerade so gar nicht. Also der hat so eine Spätburgunder-Leichtigkeit irgendwie so, hui.
Ja,
das ist halt irre.
Das geht so in die Richtung, ja, finde ich auch.
Und das dann aber bei so einer Farbe, wo du denkst, okay, da esse ich lieber vorher mal was Fettiges.
Ja.
Super.
Nee, die haben ja teilweise tatsächlich, ist es belegt, dass man, dass die Burgunder, Winzer früher Syrah auch zugekauft haben, um dem Burgunder eben ein bisschen Farbe zu verleihen.
Ja. Ja. Ja, wirklich schön.
Ja, ja, finde ich auch. Also es ist, also ich würde mal sagen, 90% der Weine von da sind eben anders, weil sie eben etwas fetter und schwerer sind und auch würziger sind. Es ist jetzt kein, es ist kein typischer Rotwein von der von den Côte d'Iron, ja?
Ja.
Es ist ein wirklich ein untypischer Wein, weil er eben ja, weil er eben diese Leichtigkeit, diese Saftigkeit hat. Also du hast kein spürbares Holz eigentlich, ne? Kann sein, dass der im großen Holz ausgebaut wurde, aber eben nichts, was
so dominant was wäre und das so
dominant wäre,
so
es ist aber auch nicht, genau. Es ist aber auch nicht oxidativ, also es ist jetzt auch nicht so, dass du diese oxidativen Noten drin hättest, die den Wein ja oder Brettnoten, ne, diese Brettonymice-Noten, die man auch gerne mal in der in diesem Teil so der Weinwelt da mit drin hat. Nö, ganz sauber, klar, frisch, saftig.
Ja, das ist toll. Ja. Und wir haben, ich meine, 9,50 Euro. Das ist wieder unter 10 Euro. Das ist toll.
Ja, und egal, ob man jetzt auf Biodün steht oder nicht, aber es ist eben ein sehr, sehr natürlich, also von vorne bis hinten natürlich erzeugtes Produkt.
Kackhörnchen mein.
Ja, das da kannst du eben immer von ausgehen. Ne? Ja. Es wird... es gibt wenig Anbauverbände, die eine stärkere Selbstkontrolle hätten, ne, als die. Und das.
Wobei, was ich ja interessant fand, wo war das bei Benoît Talon? Hat der das erzählt, dass er nicht bei Demeter mitmacht, weil die ihm vorschreiben wollen, wann er zu ernten hat, also wann er zu lesen hat? War der das? Irgendeiner der Winzer, die wir besucht haben, hat das erzählt. Er sagte, dass er würde halt bei diesem Biodynamie-Zeug nicht mitmachen. Weil wenn du dieses Demeter-Siegel haben willst, dann würden sie ständig mit dir reden wollen, warum du denn nicht jetzt erntest, weil der Mond steht ja in einer bestimmten Konstellation zu irgendwas, erzählte der. Das fand ich ganz interessant. Also dass das
kann
auch sein, schlecht dass sein kann, sich so zertifizieren zu lassen.
Du, ich glaube, das hängt aber sehr auch mit den Landesgeflogenheiten.
Das kann natürlich sein, ja klar.
Also ich habe noch nie gehört hier in Deutschland, dass irgendwie den Winzern auf die Füße getreten worden wäre, wann sie denn jetzt zu ernten hätten.
Ja, vielleicht nicht auf die Füße getreten, aber reicht ja, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit gestresst wirst von irgendwelchen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch eher untypisch. Mhm. Also das finde ich schon schräg. Also ich glaube, Jérôme Prévost hat ein bisschen was davon erzählt. Aber nee, finde ich, glaube ich nicht, dass das häufiger vorkommt. Aha. Also nicht, dass ich wüsste.
Ja. Wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich bin ich nicht bereit, Geschäfte mit Esoterikern zu machen. Bei Winzern, die sowas machen, mache ich eine Ausnahme, weil deren Produkte halt wirklich sehr, sehr gut sind. Wobei die Frage ist, ob Produkte von Leuten, die dieses Siegel nicht haben, nicht auch gut sind. Wahrscheinlich.
Ja, es gibt natürlich, klar, also ich meine, das ist ja. Es ist eben, also insofern ist es wiederum nicht nur esoterisch. Es ist klar. Also es sind ja jetzt nicht nur Demeter-Winzer, die gute Weine machen. Mhm. Ne? Also es gibt auch Demeter-Winzer, die meiner
das
Meinung nach jetzt nicht so gute Weine machen, aber die Erfolgsdichte, die ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Ja. Und
ja klar, die müssen sich halt mit ihrem, sag ich ja immer, die müssen sich halt mit ihrem Produkt beschäftigen. Die können nicht halt einfach irgendwie drüber streuen und dann wird das schon irgendwie gut. Sondern die müssen sich halt irgendwie, die müssen einfach 10% mehr Aufwand treiben. Und
oder mehr.
Meinetwegen auch 20% mehr Aufwand. Aber also deren Ideologie zwingt sie, diese 20% mehr Aufwand zu treiben. Und genau diese 20% mehr Aufwand sind es dann letztendlich, die das Produkt gut machen. Das ist ja immer so der Witz an dieser ganzen Sache. Also wie gesagt, kein Problem. Ich mache mich nur gerne drüber lustig, weil die verbuddeln Kackhörnchen. Hat ein bisschen wenig Länge, finde ich, der Rote.
Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt gerade nochmal den Weißen nachgegossen. Ja. Es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Muss ich nochmal nachprobieren.
Oh Mann, ey, den will man zum Grillen trinken. Ich muss mich korrigieren. Ich bin doch äußerst beeindruckt von diesem Rotwein. Das ist ein Sommerrotwein. Ich glaube, haben wir jemals einen Sommerrotwein gehabt? Also den kannst du bei einer Affenhitze, kannst du das Zeug warm trinken, ohne dass es irgendwie fies ist.
Noch besser, wenn du es halt leicht ankühlst.
Ja, oder
tatsächlich,
so.
Tatsächlich, ja. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich so in der Form noch nicht so Sommerrotwein getrunken. Aber ich Finde auch, ja.
Toll.
Genau. Es ist ein Sommerrotwein.
Ja, ja,
ja. Ja, das war der erste Teil Südfrankreich.
Der erste Teil Südfrankreich. Der zweite Teil Südfrankreich kommt am, ich hätte vorher nachgucken sollen, der kommt am, und zwar 10. August. Genau. Am 10. August und dann auch wieder pünktlich um 20.30 Uhr für die Live-Hörerschaft. Diesmal werde ich das nicht verpeilen. Und alle anderen können das ja dann zeitsouverän nachhören. Ja, und jetzt besaufen wir uns, ne? ach ja, danke Christoph. Siehst du das, weil ich die Jingle-Maschine nicht habe? Danke Christoph. Mhm.
Danke Holger.
Und die euch?
Wird dann nachher drunter gemischt.
Genau, das mische ich nachher, dann das klingt nachher als wie beim Profi.
Ja.
Und euch klar. Danken wir für die Aufmerksamkeit. Das waren die Flaschen. Jo. Habt noch einen schönen Abend und zwitschert euch ein.
Ist nicht tot.